In dieser Folge von Innen Außen spreche ich mit Birgit Pöltl über ihr aktuelles Projekt, den Aufbau eines Seminarbauernhofes mit angeschlossener Permakultur und was das mit Yoga zu tun hat. Außerdem sprechen wir über die Kunst der Gelassenheit im Alltag und machen einen Ausflug in die Yoga-Psychologie. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Innen, Außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Birgit hat ursprünglich mal BWL studiert, war dann als Unternehmensberaterin tätig, hat schon 2008 das Yoga-Zentrum Mödling in der Nähe von Wien gegründet. Birgit ist die Herausgeberin der Yoga-Zeit, eines Yoga-Printmagazin. Sie bildet seit ewigen Zeiten schon Yoga-Lehrerinnen aus, ist hier zu Hause im Bereich des Anusara-Yoga. Ihr heutiger Fokus liegt ein bisschen mehr so auf dem kaschmirischen Shivaismus, also einer Form des Tantra-Yoga. Sie ist Teil des Yoga-Magazins im ORF hier in Österreich und ihr jüngstes Projekt ist ein Seminarbauernhof, auf dem du, liebe Birgit, Permakultur betreibst. Liebe Birgit, willkommen bei Innen Außen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben.
Birgit, was treibt dich zurzeit um? Du bist immer wahnsinnig viel beschäftigt. Was ist gerade aktuell? Mit welchen Gedanken stehst du zurzeit morgens auf?
Es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten und ich stehe mit dem Gedanken auf, dass ich bei meinem Bauernhof noch nicht alles so richtig winterfest habe. So wie du schon angekündigt hast, es wird ein Seminarbauernhof oder ist mittlerweile ein Seminarbauernhof, aber es ist noch nicht alles fertig. Also wir haben den Hof general saniert. Und ich habe ein wunderschönes Retreat, auf das ich mich schon sehr freue. Und mit dem stehe ich auch tatsächlich auf. Das ist über Silvester. Das erste Mal, dass ich sowas mache, hier am Bauernhof. Und da freue ich mich. Aber es braucht noch den Platz für die Feuerschale und lauter so Kleinigkeiten. Weißt du, du kennst das sicher, wo man noch
Die unteren Punkte auf der To-Do-Liste, die dann nach unten nicht aufhören will, diese Liste. Erzähl doch mal ein bisschen Bauernhof. Du hast ja einen, wie ich finde, sehr mutigen Schritt gemacht, denn du hast den Hof deiner Eltern wieder übernommen. Du warst jetzt, korrigier mich, circa 20, 25 Jahre hier in Wien oder ganz am Rande von Wien, hast hier dein Yoga-Zentrum aufgebaut. Und gehst jetzt den Schritt zurück in die Steiermark. Also alle Österreicher wissen dann ungefähr, wo es ist. Für die Deutschen von Wien zu dir in die Steiermark, 1,5 Stunden. Also richtig aufs Land. Wunderschön dort, aber halt richtig Land. Das ist ein großer Schritt. Erzähl mal, was ist das für ein Bauernhof? Wo landest du da? Wo kommst du da gerade wieder neu an?
Ja, das ist mitten in einem Naturpark Böllauer Tal. Der Bauernhof meiner Eltern, wie du schon gesagt hast. Meine Eltern haben sich schon ganz lange mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt, haben sich etwas fokussiert auf so alte Obst- und Gemüsesorten, hatten bis vor ein paar Jahren auch noch Tiere. Und eigentlich war es nicht mein Plan, den Bauernhof zu übernehmen. Also ich denke, viele von denen, die das Interview jetzt anhören, kommen auch von einem Bauernhof und denen ist wahrscheinlich gleich ergangen wie mir als Kind. Das war einfach keine Option, da nicht mitzuhelfen. Wir waren einfach am Feld, auf der Wiese draußen. Es war nicht meine Lieblingsbeschäftigung damals. Und im Gegensatz dazu, also es hätte eigentlich meine Schwester übernehmen sollen. Die hat dann im letzten Moment gesagt, nein, sie schafft das nicht. Das ist zu groß, zu viel Verantwortung, zu viel Arbeit. Zu umfangreich auch. Und dann habe ich eben überlegt, ja, kann ich das machen? Was kann ich machen? Und habe dann gesagt, naja, ein Seminarbauernhof, das kann ich mir vorstellen. Das Obst, das Gemüse, das wir selber anpflanzen, direkt zu verkochen, das ist zum Beispiel etwas, was mir ganz am Herzen liegt und wo ich mittlerweile auch eine riesengroße Freude habe. Ich habe es jetzt vor 2 Jahren übernommen. Und mittlerweile sehe ich das als ganz großes Geschenk und ganz großes Privileg, so eine Arbeit machen zu dürfen und auch wahnsinnig viel lernen zu dürfen. Also ich fange noch einmal in der Mitte meines Lebens ganz von vorne an zumindest auf dieser Ebene. Es ist unfassbar interessant. Also mein Thema ist so ein bisschen Permakultur und ja, ich habe mich da ein wenig hineingefuchst. Einige Dinge haben funktioniert von vornherein, einige Dinge haben überhaupt nicht funktioniert. Also es ist ein riesen Lernfeld und auch eine ganz große Chance. Bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Ja.
Und die Produkte, die ihr herstellt, sind also hauptsächlich Saft und also es handelt sich um Obstbäume, dass ich mal ein bisschen Bild haben kann. Also du treibst jetzt nicht morgens die Schafe oder die Rinder aufs Feld, sondern es ist ein Obstbauernhof. Bei Bauernhof denke ich zumindest immer erstmal so an Kinder, an Tiere. Das ist vielleicht nur ein bisschen kindliche Vorstellung. Aber es geht um Obst bei euch.
Und Gemüse tatsächlich, ja genau. Also wir haben sehr viele sehr alte Obstbäume, also auch alte Sorten Obstbäume. Der Saft, den wir hier machen, ist jetzt mit dem, den du im Supermarkt kriegst, nicht wirklich vergleichbar. Also es ist ungleich intensiver, sage ich mal.
Ich habe ihn schon gekostet, der ist sehr lecker.
Ja, es ist ganz besonders. Und am Hof ist es eben so, wir haben ganz viele unterschiedliche Dinge. Das hat Permakultur so an sich, dass du einfach eine Vielfalt, eine Biodiversität, wie es so schön heißt, haben musst, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Dinge, aber von nichts viel. Mhm. Wir machen Marmeladen, Chutneys, Aufstriche, Säfte, Most, Schnaps, all das, was man halt aus Obst und Gemüse so machen kann, vom Einkochen bis zum Frischessen natürlich. Und ja, das ist recht umfangreich, das Sortiment.
Ich finde es super spannend. Du nimmst aber auch einen Teil aus deinem, naja, alten Leben will ich nicht sagen, aber von deinem vorherigen Tätigkeit mit. Also es ist ja ein Seminarbauernhof. Ihr habt Retreats, deine Yoga-Lehrer-Ausbildungen habt ihr, glaube ich, auch dorthin verlagert, oder ist das richtig?
Zum Teil haben wir die Intensivmodule hierher verlagert, genau, zumindest die gut am Bauernhof passen, Stressmanagement, Achtsamkeit, all diese Dinge. Zum Teil habe ich auch eingemietete Gruppen hier, also alles rund um Yoga, achtsame Bewegung, Meditation, Fasten und so weiter passt fantastisch hierher.
Mhm. Und genau. Also alle, die sich da genauer interessieren, wir packen nachher natürlich wieder den Link in die Shownotes, da einfach mal draufschauen zu Birgit. Birgit, was ich so spannend finde an dem Thema, ist ja, dass du, das ist ja nicht ohne, auf den Hof der Eltern zurückzukehren. Wie geht's dir damit? Hilft dir Yoga dabei? Also ich denke, selbst wenn man eine gute Beziehung zu den Eltern hat, ist es ja nicht ohne, da plötzlich aufzuschlagen und sagen, so, ich übernehme den Laden jetzt. Wie geht ihr damit um?
Ohne. Also einerseits natürlich die Beziehung zu meinen Eltern. Da muss ich sagen, habe ich einfach großes Glück, dass mich meine Eltern da wahnsinnig unterstützen und ich glaube auch sehr froh sind, dass ich wiedergekommen bin und mir der Dinge angenommen habe, weil es ist doch irgendwie ihr Lebenswerk natürlich. Aber es sind auch andere Themen, die nicht so einfach sind, wenn man 25 Jahre weg ist. Ich habe überhaupt keine Sozialkontakte mehr. Also auch das beginnt von vorne, kann man sagen. Beziehungsweise habe ich mich mit dem Yoga und all den Themen, die damit zusammenhängen, natürlich in eine Richtung entwickelt, die auch nicht jeden interessieren. Also ich habe auch nicht Unmengen an Menschen, mit denen ich mich jetzt über, keine Ahnung, Reinkarnation oder Chakras oder so unterhalten kann. Ja. Das heißt, das ist natürlich, es gibt viele, die muss man halt dann suchen, ja.
Ich wollte gerade fragen, ist das ein Stadt-Land-Gefälle oder ist das ein blödes Vorurteil? Gibt es die spirituellen Menschen, gibt es ja auf dem Land genauso wie in der Stadt oder man muss sie nur finden, ne? Und in der Stadt ist es vielleicht einfach leichter, weil da gehe ich halt ins Yoga-Zentrum um die Ecke.
Ja, genau, genau. Mhm. Es ist einfacher, solche Menschen zu finden. Und das Schöne dran ist aber, ich habe das Yoga-Zentrum in Mödling ja nicht losgelassen. Ich unterrichte dort nach wie vor mit großer Freude. Und habe aber gleichzeitig ein bisschen mehr Zeit für meine eigene Praxis. Ich glaube, das ist auch so eine natürliche Konsequenz des Älterwerdens, dass man ein bisschen mehr oder konzentrierter in sich geht, dass Meditation ein größeres Thema wird, dass man einfach die Früchte der Praxis bis zum gewissen Grad auch ernten darf, die man bis jetzt gemacht hat. Und das ist auch schön und da unterstützt natürlich die Natur ungemein. Also das war mir vorher auch schon im Kopf klar, aber jetzt, wo man spürt, was das für einen Unterschied macht, wenn man jeden Tag in der Früh im Wald unterwegs ist, das kann schon auch nochmal was, ja.
Bist du auch in deinen sozusagen weltlichen Projekten wie den Aufbau dieses Seminarbauernhofs, bist du da, wie soll ich sagen, geduldiger, ruhiger geworden? Also ich erinnere mich noch, wir kennen uns jetzt schon so eine Weile und in den früheren Jahren, du hast ein bisschen vor mir sogar noch angefangen, aber da wollte man immer alles gleich und überall die Finger reinstecken und jedes Projekt ausprobieren und so weiter. Und irgendwann merkt man so, pff, ja schon, aber auch ganz schön anstrengend. Bist du ruhiger geworden?
Ich bin klarer geworden, glaube ich, in der Fähigkeit zu formulieren, was ich gerne möchte und wie ich es gerne möchte. Ich bin ruhiger geworden, gelassener geworden, zwangsläufig, weil einfach ein Hausumbau jetzt vom... Ich kenne mich einfach nicht aus. Also ich muss mich einfach auf den Architekten und die Bauarbeiter hier verlassen, dass die ihre Sachen ordentlich machen. So gesehen habe ich eine gewisse Gelassenheit entwickelt und einfach gesagt, okay, ihr werdet schon wissen, was ihr da tut. Es sieht gut aus. Ich fühle mich wohl. Ich habe Strom. Es ist warm. Ich glaube, sie haben das Ding ganz gut gemacht. Und ja. So, gerade bei Bauarbeiten hat man ja so ein bisschen diese Idee und das Vorurteil, da muss man alles kontrollieren und die machen das nicht ordentlich und hin und her. Das war jetzt Gott sei Dank meine Erfahrung nicht. Also ich habe ein fantastisches Team gehabt, die mich da wirklich unterstützt haben.
Ja, und super, es freut mich.
Versucht zu erklären, worum es geht. Sie haben es nicht immer geschafft.
Okay. Ja, da hast du Glück gehabt. Uns haben sie eine PV-Anlage aufs Dach geschraubt. Und dann haben sie einen Ziegel vom Dach offen gelassen und dann kamen kräftige Regenfälle und irgendwann merkten wir so, ups, da tropft es von oben rein. So Kleinigkeiten. Also vielleicht irgendwo in der Mitte. Du betreibst seit langem ja auch deinen eigenen Podcast. Ist der eigentlich noch aktuell? Ist der noch live? Schon, oder? Also live ist er schon noch, aber machst du noch neue Folgen oder sagst du jetzt auch mal so, puh, jetzt erstmal Seminarbauernhof und dann geht's weiter?
Tatsächlich hätte ich so, so, so viele Themen und Ideen, die da gut hineinpassen würden. Aber ich habe schon lange keine Folge mehr gemacht. Also ich habe damals eigentlich hauptsächlich für meine Ausbildung mal so einen kleinen Überblick über den kaschmirischen Shivaismus gemacht, über die Tatwas genau genommen. Mhm. Und der ist online und der wird auch recht frequentiert gehört, was ich so mitkriege. Also es ist schon ein bisschen eine spitze Zielgruppe, sage ich mal, das interessiert, dieses Thema. Aber da ist er ganz gut gehört. Aber ansonsten habe ich leider schon lange nichts mehr gemacht.
Also für alle, die sich dafür vielleicht interessieren, der kaschmirische Shivaismus ist einer, der eigentlich sehr weiten Einfluss hat in alle tantrischen Yoga-Richtungen. Ne?
Ja, viele Yoga-Richtungen. Also ganz Südostasien ist sehr
weit. Genau. Ja, also wer Lust hat, da tiefer zu tauchen, mal auch den findet ihr unten in den Shownotes, Birgits Podcast dann verlinkt, da mal reinschauen. Dauert ein Weilchen, bis man die ganze Komplexität von dieser Philosophie verstanden hat. Es geht stark um, ja letztlich um die Polarität und die Aufhebung, um Shiva und Shakti, ne?
Also von der Philosophie her ist es für mich eine sehr lebensbejahende, freudvolle Yoga-Philosophie, wo es darum geht, wirklich das Leben in seiner Fülle zu leben, könnte man sagen. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Patanjalis Yoga. Also mein Lehrer sagt das jetzt überspitzt, der immer sagt, bei Patanjali ist nur ein toter Yogi ein guter Yogi, also raus aus allem, was weh tut, sozusagen, nicht anhaften. Währenddessen ist die tantrische Sicht darauf so ein bisschen das Gegenteil. Alles, was da ist, muss ausgelebt werden, ausgekostet werden. Gutes wie Schlechtes. Es klingt jetzt ein bisschen streng oder angstmachend, aber tatsächlich, das ist meine Erfahrung, ist, es gibt so eine Qualität, das Wort kennt ihr vielleicht, das heißt Ananda, eine Freude, die keine Ursache braucht. Also das ist mein Normalzustand, wenn nicht irgendwelche Wolken vor meinem Geist meine Sicht behindern. Und das ist etwas, was ich erlebt habe in der Yoga-Praxis. Diese Ananda-Kraft wird einfach immer prominenter, immer stärker und auch anstrengende Dinge sind erfüllt von dieser Freude. Das ist ganz interessant.
Wie gelingt es in anstrengenden Dingen, diese Freude zu finden? Ich kann nachvollziehen, was du meinst. Gerade Ananda ist ein großes Thema auch für mich. Mein Zweitgeborener heißt mit Zweitnamen Anand. Deshalb im ersten Namen hat er einen weltlichen bekommen, mit der den ich immer erklären muss. Wie gelingt es in schwierigen Phasen, diesen Zustand dieser inneren Gelöstheit zu halten?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Ergebnis von Praxis. Das ist nicht etwas, was du erzwingen kannst. Das ist auch nicht etwas, was du dir einreden kannst. Das ist etwas, was sich entwickelt und da ist und immer, immer mehr gesehen wird. Also es ist nicht etwas, sagen wir so, es ist nicht etwas, das du machst, sondern es ist etwas, an das du dich zurückerinnerst. Also du kommst dahin, indem du aufhörst zu machen, würde ich fast sagen. Und tatsächlich, also um jetzt ein Extrembeispiel zu nennen, das glaube ich jeder kennt, aber wo man diese Aneinanderkraft sehr spürt, ist, wenn du dich vielleicht von jemand verabschiedest, das allerletzte Mal am Grab, dann ist es eine zutiefst traurige Geschichte, ein trauriger Moment, aber darunter schwingt so eine ganz tiefe Dankbarkeit, eine Freude für alles, was war, und das ist diese Aneinanderkraft. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Und das zu erkennen und dem auch Platz zu geben im Leben, das ist, glaube ich, das Ergebnis von Yoga-Praxis.
Ist das etwas, was du in deinen Ausbildungen dann auch lehrst, oder ist das ein bisschen fortgeschrittenes Level?
Naja, man lehrt es, aber es ist halt ein Unterschied zwischen Verstehen und Leben. Also man kann es intellektuell erkennen und verstehen. Und das finde ich schon eine ganz wichtige Basis, weil die Sicht, mit der du auf die Dinge schaust, natürlich was ganz Wesentliches ist. Ich kann sagen, um Gottes Willen ist eine Katastrophe, oder ich kann sagen, ah, interessante Herausforderung, wachse ich dran. Das sind die zwei Enden der Fahnenstange. Und natürlich von welcher Sicht aus ich das sehe, hat schon großen Einfluss, mit welcher Kraft und Schwingung und Einstellung ich da hineingehe.
Kannst du, wenn ich das jetzt üben möchte, also wenn ich das jetzt in meine Praxis hineinholen möchte, ganz gezielt, wie sollte ich vorgehen? Wie kann ich diese Gelassenheit in meine Praxis hineinholen?
Vielleicht mit der Absicht oder dein Motiv einmal überprüfen. Und das Erste, was ich überprüfen würde, ist, warum machst du das? Warum hast du eine Yoga-Praxis? Möchtest du dich verbessern oder machst du das aus Freude und aus Liebe zu dir selbst? Ich behaupte mal, dass alle damit beginnen, weil sie sich verbessern wollen. Wenn man genauer hinschaut, dann merkt man aber, dass die Absicht, sich zu verbessern, das Motiv dahinter steht, ich bin nicht gut genug. Und das ist etwas, was Tantra gar nicht kennt. Also Tantra geht davon aus, dass du perfekt bist, wie du bist. Könntest du besser sein, wärst du ja besser. Also es ist immer das, was du gerade sein kannst. Das heißt nicht, dass du jetzt im Nachhinein alles perfekt findest, was du gemacht hast. Du würdest vielleicht heute Dinge anders machen als damals. Aber damals hast du das Beste getan, was du tun konntest. Und das, glaube ich, nimmt sehr viel Druck heraus aus Themen, mit denen man vielleicht hadert. Und sich wirklich bewusst zu machen, dass ich meine Yoga-Praxis nicht dazu brauche, um besser zu werden, sondern wirklich nur dazu, um mehr bei mir anzukommen, aus Freude an der Sache. Das ist ein wichtiges Motiv, das man sich anschauen soll. Das zweite ist die Suche nach Wahrheit. Also eine Praxis, die ich mache, ist auf der Suche nach Wahrheit und nicht nach High-Erlebnissen. Das will heißen, es gibt immer wieder mal, ob jetzt in Meditation oder im Yoga, einfach so eine Zufriedenheit, die sich einstellt. Das ist schön und das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber das ist nicht das Ziel des Yoga, sondern das Ziel ist es, ganz konkret, was mich betrifft, in eine Wahrheit zu kommen, was jetzt gerade wichtig und relevant ist. Also mit dieser Absicht da hineingehen. Und ich denke, wenn du diese zwei Themen dir immer wieder herholst, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann kommt noch ein drittes Motiv dazu. Und das heißt, warum mache ich das? Zum Wohle aller Wesen. Alle Dinge, die dir wichtig sind, überprüf sie mal, ob sie nur für dich wichtig sind oder ob das anderen auch dienlich ist, wenn vielleicht nicht allen, zumindest einigen. Und wenn du eine dieser drei Punkte mit Ja beantworten kannst, dann wird Ananda größer werden in deinem Leben. Versprochen.
Ich werde es versuchen. Ja, also ich glaube dir natürlich jedes Wort ohne Frage. Ich habe Natürlich ähnliche Erlebnisse in dieser Richtung. Aber nicht immer. Also ich bin schon manchmal voll Bewunderung für deine. Ich finde, du warst schon immer ein sehr gelassener Mensch. Du sagst jetzt so auf die zweite Lebenshälfte hinzu, aber ich fand auch, wie lange kennen wir uns jetzt? 10, 12, 15 Jahre, sowas? Ich habe dich schon immer als sehr gelassen erlebt und auch immer so mitten in Sturmphasen. Also du hattest ja schon immer viele Projekte. Ich habe dich nie gestresst erlebt, oder? Ist das wahr? Bist du nie gestresst?
Ja, das ist wahr. Nein, das ist nicht wahr.
Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also, du hast Festivals organisiert, hast die Zeitung rausgegeben, hast nebenbei deine Yogalehrerausbildung gemacht und so weiter. Und wann immer wir für einen Dreh da waren, also sobald ich kam mit meinen Kameras das Licht aufgebaut hast, du warst immer voll da. Ja, es gibt andere Lehrer, die brauchen dann so einen Moment, um in den Raum reinzukommen und so. Das hatte ich den Eindruck bei dir nie. War das schon immer so oder ist das vielleicht auch nur meine Wahrnehmung von außen? Wie erlebst du dich selbst da?
Ich glaube, ich bin jetzt schon grundlegend ein gelassenerer, vom Typ her gelassen. Ich werde dann nervös, wenn ich zu viele Bälle in der Luft habe. Also wenn zu viele Dinge gleichzeitig passieren und ich den Überblick verliere. Dann wäre ich nervös und auch ungehalten. Aber meistens nur die, die ganz in meiner unmittelbaren Umgebung sind, mit. Und die wissen das auch und die können mich dann auch ganz gut darauf hinweisen, dass gerade was nicht in Ordnung ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ich bin auch jemand, der sich gut vorbereitet. Also ich bin nicht jemand, der jetzt aus der Intuition heraus oder aus einem Gefühl heraus irgendwas macht, sondern wenn ich etwas mache, dann plane ich das, also ich arbeite auch dafür. Und dann tue ich mir auch leichter, da zu sein in dem Moment.
Jetzt bist du ja auch, also Yogini, aber irgendwie auch Unternehmerin. Ja? Also es gibt Angestellte, es gibt Assistentinnen im Seminarbahnhof, aber auch im Yoga-Zentrum Mödling und so weiter. Was waren da so für dich deine größten Herausforderungen, wenn du so auf dein Unternehmen, ich finde, Unternehmer klingt immer so riesig, irgendwie macht man das ja alles mit Leidenschaft und letztlich geht es darum, Yoga zu verbreiten, aber irgendwie wäre es auch auf einem Auge blind, das nicht zu sehen, dass es auch diesen Unternehmerpart gibt. Also, den gibt es. Was sind so deine großen Herausforderungen auf der Unternehmerseite?
Die menschlichen.
Die menschlichen, ja, schreckliche. Der Mensch dazu.
Wir haben das Yoga-Zentrum in Mödling ja zu zweit gestartet und die Dinge, also mal schon allgemeine Dinge auszudiskutieren, ist oft nicht ganz einfach. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch der großen Worte. Das ist so eher der Florian, mit dem ich das gemeinsam mache, der dann immer wieder auf mich zugekommen ist und gesagt hat, reden wir drüber, reden wir, das ist noch nicht ausdiskutiert. Also wenn er das nicht gemacht hätte, glaube ich, würde es uns so als Team nicht geben. Und da habe ich auch viel gelernt. Also Dinge gleich anzusprechen, das ist etwas, was ich wirklich lernen musste und was ich mittlerweile nicht so schlecht kann, glaube ich. Ja, und die menschlichen Dinge. Also mit jemandem in einem Yoga-Studio zu sein, dem die Frauen zu Füßen liegen, ist eine heftig schwierige Sache. Und lernen und klar zu kriegen, war ein Prozess, ist jetzt super. Wir sind da sehr im Frieden, aber da gab es heftige Kämpfe, ja. Das war sicher das Schwierigste. Also wirklich zwischenmenschliche, persönliche Wünsche, Vorstellungen, die erfüllt oder nicht erfüllt werden, das ist das Schwierigste.
Also dann direkt aber mit deinem Unternehmenspartner, ne? Das ist natürlich auch eine Konstellation, die auch schwierig sein kann, ne? Wenn man sich bei so wichtigen Themen immer einigen muss. Was würdest du heute da anders machen?
Mehr, schneller, früher, konkreter aussprechen, was meine Bedürfnisse sind und meine Wünsche.
Wie sehen denn deine Yogalehrerausbildungen heutzutage aus? Die Leute kommen zu dir, ist ein Teil aber auch online, ist das richtig?
Ja,
Genau.
genau. Also seit Corona ist das ja State of the Art.
Hast du nur online auch oder machst du immer Hybrid?
Ich mache immer Hybrid.
Okay. Kann man nur online unterrichten? Geht das? Was hältst du davon? Also wir sind ja jetzt nun rein online, aber wir machen noch keine Yoga-Lehrerausbildung, deswegen haben wir es ein bisschen leichter bei dem Thema. Geht das?
Das geht gut. Also Wissen vermitteln geht gut. Wo ich immer ein bisschen Zeit und Anstrengung hineinbringe und was für mich an einer Yoga-Lehrerausbildung wichtig ist, ist die Community oder die Kula, wie wir es nennen im Anusara. Das ist eine kleine Herausforderung, geht auch, also einfach indem man halt Peer Groups macht, die sich regelmäßig online treffen. Aber wir haben dann die Option, am Schluss immer ein paar Tage irgendwo in einem Retreat Center einen Abschluss zu machen, wo sich alle kennenlernen und wo meistens auch diejenigen, die jetzt von weiter weg dabei sind und nur online dabei waren, auch wirklich ein paar Tage physisch alle anderen kennen. Es geht gar nicht so um den Inhalt und die Praxis, das geht online gut. Kann man auch sehr gut assistieren, korrigieren, das geht alles. Manche Dinge gehen sogar besser online, also Anatomieunterricht zum Beispiel ist schon online einfach sehr viel besser zu sehen oder zu erklären. Aber ja, das Face-to-Face ist schon noch mal, es ist eine andere Verbindung, die man damit erzeugt zwischen den Teilnehmerinnen.
Hast du das Gefühl, die Leute haben auch ein bisschen die Nase voll von dem Online und freuen sich wieder auf das Echte?
Absolut, ja.
Schon auch ein bisschen, ne? Ja, mir geht es selbst so. Ich meine, wir waren schon immer online, wir werden immer online sein, aber wir sind natürlich auch ein bisschen anders aufgestellt.
Ich hatte dieses Jahr das erste Mal eine Anusara Immersion nur live. Da war keine Online-Teilnehmerin dabei. Es war ganz ungewöhnlich plötzlich. Aber es war, die Aufmerksamkeit ist schon eine andere, wenn es nur live ist. Oder nur online, beides. Aber ich bin zu meinen.
Die Leute sind aufmerksamer bei Live.
Ja, absolut.
Ja.
Also es gehört schon eine ziemliche Disziplin dazu, das online zu machen, ja.
Wie viel Ausbildung machst du im Jahr?
Mach mal. Also es gibt ja viele kleine Themen, die ich jetzt nicht Ausbildung nennen würde, aber ich habe zwei 200-Stunden-Ausbildungen, eine 300-Stunden-Ausbildung und immer wieder Anusara-Immersions oder therapeutische Immersions oder Yoga und Psychologie zum Beispiel. Das sind so kleinere Module, die jetzt Teil der Ausbildung sein können, aber nicht müssen.
Um was geht es bei Yoga und Psychologie?
Das ist sehr spannend.
Das glaube ich, ja.
Sehr spannend. Es gibt eine wunderbare, sehr detaillierte und umfangreiche Yoga-Psychologie. Also es geht dabei um die sogenannten sechs Reiche, wo man sagt, wir sind in allen Reichen mehr oder weniger zu Hause, von ganz ein bisschen bis vollkommen besetzt. Also besetzt klingt jetzt ein bisschen.
Durchdrungen vielleicht, oder?
Sie meinen wirklich besetzt. Also in Indien ist es so, wenn du jetzt zornig bist, dann bist du vom Zorn besetzt, zum Beispiel. Also das ist so der Moment, wo du sagst, da bist du nicht du, ja? Besetzt. Und sie sagen eben, dieser Zorn ist auch eine Entität. Also das kann auch ein Wesen sein oder das Zornwesen sozusagen. Und da gibt es eben diese sechs Reiche. Und jedes Reich hat seine Qualitäten. Also wir zum Beispiel sind unser Hauptreich, da sind wir zu Hause, das ist das Menschenreich. Und das Menschenreich zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn sie nur alles wissen, dann sind sie glücklich. Also wenn ich nur noch dieses Buch kaufe, wenn ich nur noch diese Ausbildung mache, wenn ich das nur verstehen würde, dann sind alle meine Probleme gelöst. Also sehr im Kopf, wenig im Herzen. Dann gibt es zum Beispiel das mag ich besonders gern, das hungrige Geistreich. Und die werden auch gezeichnet, wie so ein hungriger Geist. Es gibt eine mythische Figur, die heißt Makora. Haben wir auch eine Asana, Makorasana. Das ist das Kniedrehen in der Rückenlage. So am Ende der Yogastunde kommt das. Und dieser Makora ist ein Mittelding aus einem Krokodil, aber mit so einem langen, schmalen Mund, ganz kleinen Händen, also wie gesagt, so eine mythische Figur, und der kriegt nie genug. Der hat so einen ganz kleinen Mund, nur die Hände sind zu kurz, da kann er nichts reinstopfen, hat einen Blähbauch, ist immer hungrig und so vom Typ her kriegt er einfach nie genug, ist neidisch anderen, lebt in der Vergangenheit, früher war alles gut und alle anderen haben es halt besser, aber die haben einfach andere Chancen gehabt. Hätte ich die Chancen gehabt, dann wäre ich auch so gut. Also das ist so vom Essen her gut gebacken, fettig, schnell gemacht. Also wie meine Kollegin gesagt hat, eckiges Essen, was man halt kauft und nur mehr in die Mikrowelle stellt, das ist so das typische Essen. Auch sehr angezogen von Drogen, die satt machen, die langsam machen, also Haschisch zum Beispiel oder so. Mhm. Das wär, was ich jetzt zeichne, ist schon mehr ein Vollbesetzt von dieser Energiebild. Yeah. Gibt es natürlich von bis alle Spielräume. Und vielleicht noch.
Kannst du mal kurz nennen, welche 6 Bereiche sind das jetzt? Lass mir jetzt welche neugierig ich gerade.
Dann gibt es noch den Dämonenbereich.
Entschuldige, ich glaube, jetzt hat man dich gerade nicht richtig gehört. Sag nochmal von Anfang.
Also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist der hungriger Geistbereich. Dann gibt es das Dämonenreich, das Tierreich. Sind sehr territorial, am liebsten auf der Couch daheim. Haben es nicht so sehr mit Arbeit. Dann das Menschenreich, dann Halbgötterreich und Götterreich. Das sind die Reiche.
Und was geht es bei den Göttern?
Ja, da sind die Yogalehrer und Yogalehrerinnen zu Hause.
Ist klar.
Vermehrt, nicht alle natürlich, aber das Götterreich ist so vom Wesen her, ich zeichne jetzt wieder einen Extremfall, also sehr viel von dieser Götterenergie ist, du hast Glück, dass ich dich mit meiner Anwesenheit beehre, du darfst mich bedienen. Also sind Menschen, die immer nur lächelnd, so 10 Zentimeter über dem Boden dahinschweben, die der Meinung sind, alles, wenn ich etwas möchte, wenn ich mir etwas wünsche, dann erfüllt mir das Universum. Wenn dann wirklich mal eine Herausforderung kommt, eine Krankheit oder irgendwas passiert im Leben, dann ist das ein Läuterungsprozess. Ja, sind Menschen, die es auch nicht so haben mit der Arbeit, die sich gerne durchschmuggeln, die sich einladen lassen, die aber sehr charismatisch sind, häufig wirklich Fähigkeiten haben, also jetzt so yogische Fähigkeiten haben, aber ja, man sagt, das Götterreich ist das Schwierigste rauszukommen, weil erstens merkt man selber nicht, dass man da drin ist. Man glaubt das ja tatsächlich alles. Und zweitens gibt es kein Bedürfnis, da auszusteigen. Es tut ja nichts weh. Im Vergleich zum Dämonenreich, wo man das Gefühl hat, man ist immer das Opfer. Alles, wo man hinkommt, man scannt die Gegend ab nach potenzieller Gefahr und so weiter. Da tut was weh. Also da möchte man sich vielleicht verändern. Ist das Götterreich das andere Ende, wo man sagt, es braucht einen Gott, um dich da rauszukicken, damit du merkst, dass was nicht passt.
Spannend, Birgit, ich sehe schon, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich glaube, dazu müssen wir nochmal einen eigenen Podcast machen. Aber jetzt vielleicht noch kurz abschließend. Gut, es gibt also diese 6 Reiche, so also ein bisschen so eine Persönlichkeitsbeschreibung, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe. Und Yoga, also in diesem Kontext, versucht jetzt den Menschen zu helfen, aus diesen Reichen rauszukommen oder sie in Balance zu kriegen, ist das vielleicht besser gesagt?
Ja, also alle Dinge, die ich da so erzählt habe, sind ja quasi Gedankenkonstrukte, die ich mir selber baue. Also es ist nicht wirklich die Realität. Nicht wirklich so, dass alle anderen einfacher haben als ich. Und es ist nicht wirklich so, dass früher alles besser war und so weiter. Das ist mein persönliches Gefühl. Und die Praxis, die dahinter steckt, ist einerseits Selbstreflexion. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also da gibt es viele, viele Übungen und Techniken für Selbstreflexion. Das ist die intellektuelle Ebene. Es geht aber dann tatsächlich in der Praxis auf eine ich nenne das präkonzeptionelle Ebene, also auf eine Ebene, die nicht über Sprache erreicht werden kann. Das heißt Mantra, Visualisierungen, Energietechniken, die ja auf eine Ebene, auf eine Schwingungsebene eintauchen, mit der du jetzt intellektuell nicht hinkommst. Das heißt, das sind wirklich so ganz effiziente Ursachenbehebungen drin. Mhm. Eher spirituell. Mhm. Ebene von intellektuell bis spirituell, ja.
Birgit, vielen lieben Dank, super spannend. Ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, ich kann nur sagen, in Birgit steckt wahnsinnig viel Wissen. Ich glaube, das kam heute rüber mal wieder. Ihr findet den Link und den Weg zu Birgit natürlich unten über die Shownotes. Birgit, wir hören uns im nächsten Jahr hoffentlich doch sicherlich wieder hier im Podcast und dann gehen wir auf eins dieser Themen vielleicht mal noch ein bisschen genauer ein. Mir ging es heute mal darum, so ein bisschen Abriss einmal außenrum zu fahren und so ein bisschen Überblick zu geben. Ich hoffe, wir haben das erreicht, liebe Zuhörerinnen zu Hause. Schreibt uns das gerne in die Kommentare auf Yoga Me Home. Direkt könnt ihr unter dem Podcast auch kommentieren. Birgit, was bleibt mir zu sagen? Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Seminarbauernhof, dass du weiterhin so klar und in Ruhe durch dein Leben wandeln kannst. Und dass wir bald wieder Videos drehen.
Ja, machen wir.
Machen wir. Ich glaube, in 2 Wochen, ne, haben wir einen Termin. Wobei das jetzt immer mit diesem Podcast so eine Sache ist. Die Leute hören das irgendwann. Auf jeden Fall auf Yoga Me Home gibt es eine Menge Videos mit Birgit. Birgit ist ja eine der ersten Lehrerinnen bei uns bei Yoga Me Home gewesen, gell? Ich glaube, eine der allerersten Drehs war damals mit dir.
Gottes Willen, eine Kamera, wie werde ich das überleben? Gewohnt.
Ja, inzwischen irgendwie ist es echt Routine geworden. Es sind immer sehr angenehm, die Drehtage mit dir. Birgit, alles Liebe. Danke für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Ihr lieben Zuhörerinnen zu Hause, wir hoffen, wir hören euch wieder in der nächsten Folge von Innen Außen. Wir wünschen euch auch alles Liebe, wann immer ihr diese Folge hört. Genießt noch euren Tag. Bis bald.
Außen, Innen.